Trotzdem bin ich noch dabei. Einfach so austreten käme mir wie davonstehlen vor. Einfach so bleiben ist unmöglich. Christiane Florin schreibt das über ihre Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. Die Journalistin und Autorin steht vor einem Dilemma. Sie fühlt sich der katholischen Kirche verbunden und möchte gern in der katholischen Kirche bleiben. Sie ist aber auch massiv genervt von den patriarchalen Strukturen in der Kirche, vom Klerikalismus, von Machtmissbrauch und Frauenfeindlichkeit. Weil sie aber nicht austreten will, hat sie beschlossen, den Kirchenoberen auf die Nerven zu gehen mit einer scharfsinnigen Analyse der Fehlentwicklungen in der katholischen Amtskirche. Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, so heißt Ihr Buch. Christiane Florin ist bei uns. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihr Buch stößt ja jetzt schon auf viel Resonanz. Sie bekommen viel Zuspruch, besonders von katholischen Frauen. Die Amtskirche hingegen tut sich eher schwer mit ihren Analysen. Spiegelt sich da auch eine horizontale Kirchenspaltung zwischen dem katholischen Kirchenvolk und den Amtsträgern, den Bischöfen und Kardinälen?
Also ich schreibe meine Bücher ja nicht, um Resonanz von Bischöfen zu bekommen. Ich gehöre nicht zu der Sorte von Autorinnen, die ihre Bücher an Bischöfe schicken. Ich freue mich über jeden, der sich mit dem Buch auseinandersetzt. Und mir ist das Wort Auseinandersetzen schon wichtig. Also das merke ich auch an den Leserinnenreaktionen. Das ist für die, die es eben aufmerksam gelesen haben, zu einer Auseinandersetzung führt mit dem eigenen Verhältnis zur katholischen Kirche. Was mir schon aufgefallen ist, ohne dass ich es eben beabsichtigt hätte, ein Bischof hat auf das Buch reagiert. Immerhin.
Aber Sie mögen nicht sagen, wer das ist.
Nein, ich sage nicht, wer das ist. Ich kann nur ungefähr zusammenfassen, was er geschrieben hat. Ich hätte vom Evangelium nichts verstanden.
Okay, das lassen wir mal dahingestellt. Nicht diejenigen, die weg sind, geben Rätsel auf. Mysteriöser ist, warum so viele bleiben, obwohl für viele von ihnen die Schmerzgrenze überschritten sein müsste. Das schreiben Sie in Ihrem Buch. Gibt es dafür denn eine Erklärung? Warum bleiben denn eigentlich so viele?
Die eine Erklärung gibt es nicht. Ich fand in einer Austrittsstudie des Bistums Essen den überraschenden Satz, dass viele, die Mitglied der Kirche sind, glauben, an Gott glauben. Also natürlich ist für viele der Glaube ein Grund zu bleiben. Aber diejenigen, die austreten, sagen nicht unbedingt, ich habe meinen Glauben verloren, sondern ich habe mich von der Institution entfernt. Es ist sicherlich bei vielen eine Art Heimatgefühl. Also die katholische Kirche wird als Heimat empfunden. Ich würde es manchmal auch als gemütliches Beisammensein bezeichnen. Es gibt auch eine katholische Tradition der Leidenslust. Also man kann auch Energie daraus beziehen, die katholische Hierarchie als Gegenüber oder als Sparringspartner oder manchmal eben auch als Gegner zu empfinden. Auch das ist ein wichtiges Motiv. Mit meiner Zerrissenheit bin ich sicherlich nicht alleine.
In Ihrem Buch, da erzählen Sie auch von Ihrer eigenen katholischen Sozialisation, auch von Ihrer Entfremdung zur Kirche im frühen Erwachsenenalter. Sie schreiben, ich zitiere mal einen Satz, die Kirche lag in meinem Leben herum wie das Sofakissen, das wir vergessen hatten, neu zu beziehen. Provinziell, allenfalls in ironischer Brechung, präsentabel, aber doch liebenswert. Warum denn liebenswert?
Ja, ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen. Ich bin in eine katholische Familie hineingeboren worden. Ich würde mal sagen, in ein einfaches katholisches Milieu, in dem eigentlich nicht so viel in Frage gestellt wurde. Und dann kam in der Jugend, dass man bestimmte Dinge in Frage stellt. Und dazu gehörte auch diese Art des Glaubens. Aber auch das hatte einen Platz in der Kirche, die ich erlebt habe. In unserer Jugendarbeit, das war schon eher so ein kritisches Verhältnis zur Institution. Und dann später mit der jungen Erwachsenenphase, da habe ich mich eigentlich mit der Kirche, mit dem Glauben gar nicht so stark auseinandergesetzt. Ich bin zwar regelmäßig in die Gottesdienste gegangen, ne? Ich habe ja zum Beispiel in Paris studiert. Ich bin jeden Sonntag zum Erstaunen meiner Vermieter in den Gottesdienst gegangen. Das schon, aber es war keine intensive Auseinandersetzung damit. Die begann eigentlich erst, als ich mich beruflich stärker mit der Kirche beschäftigt habe. Also eigentlich erst seit 10 Jahren. Und da habe ich versucht, mein eigenes Verhältnis zu dieser Kirche und auch eben zum Glauben nochmal zu klären.
Und inwiefern ist das anders verglichen mit dem Verhältnis, das Sie gerade beschrieben haben im jungen Erwachsenenalter?
Ja, es ist reflektierter, es ist mit vielen Lebenserfahrungen gespiegelt, gar nicht alleine nur mit meinen eigenen Erfahrungen, die sind mit der Kirche eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, sondern mit dem, was mir andere Leute erzählt haben. Dann bin ich dem recherchierend nachgegangen und habe mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass diese Kirche, diese Lehre auch so viel Leid produziert und dass die Menschen, die leiden, immer nur hören, ja, hättest du dich mal an die Lehre gehalten, dann wäre dein Leid kleiner oder gar nicht vorhanden. Und das hat mein Verhältnis zu dieser Institution schon geändert und eigentlich auch, ja, meinen Glauben, weil ich diesen Standpunkt, so der Glaube ist das eine und die Institution ist das andere, das teile ich eben überhaupt nicht.
Das ist ein anderer Stichpunkt. Sie sind ja im Rheinland auch aufgewachsen. Das ist dieser rheinische Katholizismus. Man sagt eigentlich doch eine sympathische Angelegenheit. Sie haben das indirekt gerade schon beschrieben, um irgendwie mit den eigenwilligen Kirchenoberen klarzukommen. Das heißt, jeder macht ja sowieso, was er für richtig hält. Warum ist das für Sie inzwischen kein akzeptables katholisches Lebensmodell mehr?
Weil einem da Willkür als Jovialität verkauft wird. Dann wird gesagt, ja, sind doch nicht so, ja, man muss die moralischen Maßstäbe so hochhängen, dass man aufrecht runter durchgehen kann. Ich glaube, das kann nur sagen, wer mit dieser Kirche nicht in einen ernstzunehmenden Konflikt geraten ist. Denn wenn sie in diesen Konflikt geraten, dann werden sie ja ganz schnell die volle Härte des Systems feststellen. Und bei mir ist noch ein ganz wichtiger Teil, die Befassung einfach mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Ja, das kann ich nicht einfach rheinisch-katholisch weglächeln und kann sagen, ja, 95% sind doch okay, ja, nur 5% der Priester Beschuldigte und dann schunkeln wir schön, ja, wir sind alle kleine Sünderlein, so in dieser Milovic-Art. Das geht einfach nicht. Und das geht für mich einerseits aus journalistischen Gründen sowieso nicht, das geht aber eben auch für mich, ich sag mal, aus katholischen Gründen nicht. Ja, wenn ich das ernst nehme, was ich durch die katholische Kirche vermittelt bekommen habe, Gewissensspiegel zum Beispiel, dann kann ich nicht so rheinisch jovial über Straftaten, Verbrechen hinwegsehen.
Sie widmen dem gleich zu Anfang ein langes Kapitel, um auch noch mal zu analysieren, wie die Kirche da versagt hat, auch beim Aufarbeiten der sexualisierten Gewalt von Geistlichen. Ein anderes Kapitel in Ihrem Buch heißt dann auch »Kein Sex, davon aber viel«. Die Wacht am Bett ist Macht, das schreiben Sie. Da musste ich aber dann wiederum auch ein wenig schmunzeln, denn das galt ja wahrscheinlich noch in den 80er Jahren, aber heute ja, orientiert sich doch kein Mensch mehr an der katholischen Sexualmoral. Das nimmt doch keiner mehr ernst, so Sachen wie Onanieren oder Homosexualität als sündhaft zu verurteilen.
Das schreibe ich ja auch. Das nimmt keiner mehr ernst. Das hat ja auch in meiner Generation schon niemand mehr ernst genommen. Wir haben in den 80er Jahren auch in der katholischen Teestube natürlich Witze gemacht über den Papst, der glaubt, Pille und Kondome verbieten zu können und Sex vor der Ehe verbieten zu können. Das stimmt, das nimmt keiner ernst. Nur, mich interessiert ja die Perspektive derjenigen, die es noch ernst nehmen und die versuchen, sich da dran zu halten. Die gibt es ja auch. Und da wird schweres Leid erzeugt. Also ich kenne durchaus zum Beispiel Homosexuelle, die an der lehramtlichen Position der Kirche existenziell gelitten haben, bis hin zu Selbstmordversuchen. Ich kenne durchaus Menschen, die versucht haben, diese moralischen Vorgaben einzuhalten, kein Sex vor der Ehe und die Ehe währt lebenslang. Und trotzdem ist es schiefgegangen. Die leiden doch an der Lehre, die leiden doch nicht, weil sie die Lehre ignoriert haben, wie einem sozusagen dann ja immer eingeredet wird. Und die habe ich versucht, ernst zu nehmen. Das Buch ist ja im engeren Sinne kein Betroffenheitsbuch, als dass ich jetzt sage, oh Gott, ich stehe vor den Trümmern meiner Ehe und liebe Kirche, was sagst du jetzt dazu? Sondern ich habe mir ja viele Geschichten erzählen lassen und frage mich, woher kommt das Leiden und woher kommt eigentlich diese Differenz zwischen dem Anspruch, den die Kirche hat, nämlich die Perspektive der Leidenden einzunehmen und auf der anderen Seite eben die Ignoranz diesem Leid gegenüber. Und ich finde schon, dass die katholische Sexualmoral viel Leid erzeugt hat und immer noch erzeugt. Denn auch da gilt ja, man kann da so jovial drüber hinwegsehen, aber wenn es zu einem Konfliktfall kommt, dann gilt ja diese strenge Moral durchaus. Im kirchlichen Arbeitsrecht, die Fälle sind ja nun noch nicht so alt, da gilt es ja durchaus. Und da war es ja nur der Staat, der gesagt hat, die Wacht am Bett, bitte verabschiedet euch mal davon. Die Kirche selber hat das ja nicht gesagt. Hier im Erzbistum Köln ja nur gerade der Fall. Mit dem Chefarzt, da geht es ja letztlich auch um Sexualität. Ja.
Ein anderes Kapitel widmen Sie dem Thema Macht. Da schreiben Sie in der Überschrift gleich, Macht gibt es nicht im Reich der Bescheidenheitsbrutalität. Was meinen Sie denn mit Bescheidenheitsbrutalität?
Das war eine interessante Erfahrung nach der Veröffentlichung meines Buches Weiberaufstand. Ich dachte natürlich, dass der Titel Aufmerksamkeit erregt und auch viel Widerspruch. Aber es war so, dass der Widerspruch gar nicht erzeugt wurde durch das Wort Weiber oder Aufstand, sondern durch den Untertitel. Und der hieß ja, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Und die ersten Reaktionen aus der Kirche heraus waren sofort, Macht? Das gibt es doch gar nicht. In der katholischen Kirche geht es nicht um Macht. Es geht um Dienst und Demut. Ich habe ja nun auch eine gewisse Lektüre-Erfahrung, sagen wir mal Foucault, Max Weber und so weiter durch mein Studium. Da dachte ich, nun gut, andere schreiben ja doch der katholischen Kirche in verschiedener Hinsicht Macht zu. Dann suchst du jetzt mal theologische Titel, die sich mit der Macht dieser Kirche auseinandersetzen, mit der Machtausübung in der Kirche. Und der überraschende Befund war, es gibt kein theologisches Hauptwerk zum Thema Macht. Habe ich dann nochmal Theologinnen und Theologen gefragt, ist das jetzt nur mir da irgendwie durchgegangen? Sagen die, nein, das muss noch geschrieben werden. De facto aber spürt natürlich jeder, der sich mit dieser Institution auseinandersetzt und der sich in ihr befindet, dass dort Macht ausgeübt wird. Und die Bescheidenheitsbrutalität, die Brutalität besteht genau darin, dass Macht beschwiegen wird, dass darüber hinweg theologisiert wird, dass gesagt wird, die gibt es nicht, alles ist Dienst, jedes Amt ist Dienst. Das ist aber schlicht nicht wahr. Nur weil der Herrscher seine Herrschaft Dienst nennt, heißt das ja noch lange nicht, dass es keine Herrschaft gibt. Und das erfahren ja auch viele Menschen. Und zwar von der Spitze der Kirche wird Macht ausgeübt bis in die kleinste Gemeindestruktur hinein. Und wenn sie nie über Macht sprechen und sagen, das gibt es einfach nicht, dann öffnen sie ja Machtmissbrauch Tor und Tür. Wenn sie nicht definieren, worin besteht ein guter Gebrauch der Macht und worin besteht der Missbrauch, dann verschwimmen ja völlig die Grenzen. Und die MHG-Studie 2018 veröffentlicht, die hat ja dann ganz klar gesagt, sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch ist auch immer Machtmissbrauch. Und seitdem wird ja öffentlich Macht zugegeben, aber erst seitdem. Und interessante Erfahrung für mich ist dann auch, dass dieselben, die sagen, 2017 noch gesagt haben, Macht gibt's gar nicht, dass die jetzt sagen, ja gut, dass es jetzt auf dem synodalen Weg ein Forum Macht und Partizipation gibt. Also dieser Opportunismus, manche nennen es ja auch Lernprozess, der ist für mich auch immer wieder eine erstaunliche Erfahrung in der katholischen Kirche. Die Brutalität besteht darin, immer so zu tun, als sei man einfach ein armer, ne, wie hat es Benedikt der 16. ausgedrückt, ich bin ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Da habe ich also doch für jemanden, der Papst geworden ist, ein paar Fragen. Ich fände es ehrlicher zu sagen, Mensch, super, den Posten habe ich mein Leben lang angestrebt, super, dass ich es geworden bin und jetzt gestalte ich da was. Das geht aber nicht.
Synodaler Weg ist ein anderes Stichwort, da zitiere ich auch nochmal aus Ihrem Buch. Die katholische Kirche wird mutmaßlich nicht dadurch reformiert, dass der synodale Weg zu einem Ergebnis führt. Sie verändert sich, weil das bisherige System trotz der verzweifelten Selbststabilisierung in sich zusammensackt. Zitat Ende. Bleibt denn danach überhaupt noch genug übrig für eine neue katholische Kirche?
Also es bleibt immer noch genug katholische Kirche übrig. Sie hat schon eine ganze Weile überlebt. Ich meine damit, dass schon viele Reformkataloge geschrieben worden sind. Auch jetzt in der Lebenszeit, die ich selber überschaue, habe ich natürlich schon viele Reformkataloge gelesen und alle sind irgendwie geendet wie Quelle und Neckermann, ja, also im Prinzip mit Insolvenz. Ich glaube aber, dass das, was wir auch jetzt, ja gerade während der Corona-Krise erleben, dass das diese Kirche in einer Weise verändert, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie genau. Aber es macht ja etwas mit einer Institution, wenn die Vertreter, die Verantwortungsträger, die Amtsträger als nicht mehr glaubwürdig empfunden werden. Wenn Leute ihren eigenen Weg gehen, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie die individuelle Auseinandersetzung suchen mit der Bibel oder mit spirituellen Texten, wenn sie selber mit Formen von Gottesdiensten experimentieren und so weiter und so fort. Was das jetzt genau damit macht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube eben, dass diese klerikale Kirche, die man versucht hat zu erhalten, koste es, was es wolle. Ich halte auch die Gemeindezusammenlegungen für Mittel, diese klerikale Kirche zu erhalten, diese priesterzentrierte Kirche. Glaube eben, dass sich das nur noch eine bestimmte Zeit erhalten lässt. Da kann der Papst in seinem Amazonaspapier schreiben, wie er will. Die Eucharistie mit dem Priester als Zentralfigur ist eben das Zentrum dieser Kirche. Das kann der schreiben. Die Wirklichkeit, und eben nicht nur in Deutschland und eben auch nicht nur im Amazonasgebiet, die Wirklichkeit sagt ja was ganz anderes. Wie gesagt, ich weiß nicht, was dabei rauskommen wird, aber sowas verändert Institutionen immer. Natürlich hat die Kirche auch immer die autoritäre Option. Die kann auch so weitermachen für den heiligen Rest. Da muss man halt fragen, ist es noch so schön? Kann man die Macht noch so genießen, wenn nur noch ein paar Leute einem zujubeln.
Sie sagen aber auch ganz klipp und klar, dass es jetzt überhaupt gar nichts hilft, so kleine Stellschräubchen zu drehen. Hier mal eine Frau als Abteilungsleiterin einzusetzen, dort mal einer Frau zu erlauben, dass sie predigen darf. Diesen synodalen Weg, den nennen Sie sogar eine Partizipationssimulation. Warum?
Um es mal von vornherein klarzustellen, ich bin keine Gegnerin oder keine Feindin des synodalen Weges, sondern ich kritisiere einige Punkte. Ich kritisiere zum Beispiel den Punkt, dass der Klerus überrepräsentiert ist. Bei 23 Millionen Katholikinnen und Katholiken in Deutschland müssten eigentlich Kleriker in einer verschwindend geringen Minderheit sein und Bischöfe natürlich erst recht. Das sind sie aber nicht. Also es ist schon eine Verzerrung der tatsächlichen Verhältnisse. Die liegt in der Zusammensetzung dieser Versammlung, die sich ja Plenum nennt, die aber natürlich nicht die wirklichen Mehrheitsverhältnisse abbildet. Das ist mein einer Punkt. Mein zweiter Kritikpunkt ist, dass sich die Bischöfe eine eigene Mehrheit organisiert haben. Es gilt nicht, was 2/3 des Plenums beschlossen haben, ist beschlossen, sondern es muss auch eine 2/3-Mehrheit der Bischöfe erzielt werden. Es gilt also nicht der einfache Grundsatz One Man oder One Woman, One Vote. Das ist meine Kritik an diesem synodalen Weg. Und was ist da Partizipation? Ich kann mich an dieser Debatte dort im Plenum beteiligen. Ich fand auch die erste Runde, waren auch wirklich viele gute und nachdenklich machende Beiträge dabei. Aber am Ende wird es natürlich alles durch den jeweiligen Ortsbischof in Kraft gesetzt werden oder eben auch nicht. Also was ist daran Partizipation im demokratischen Sinne? Es gehört ja zu der Spannung, die ich in dem Buch beschreibe, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen, auf Partizipation angelegten Gemeinwesens sind. Wir leben im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Kirche, in der viele Kleriker voller Stolz behaupten, aber die Kirche ist keine Demokratie. Und ich finde es dann falsch, so zu tun, als sei sie eine Demokratie.
Nun gab es auch schon eine Buchkritik in der FAZ. Da hat der Rezensent Ihres Buches geschrieben, dass Sie mit Ihrer Streitschrift, nenne ich es mal, eigentlich in die Heinrich-Böll-Zeit gehören, weil diese Konflikte um die katholische Kirche heute kaum noch Menschen interessieren. Was sagen Sie denn dazu?
Also es ist natürlich eine große Ehre, von der FAZ historisiert zu werden. Ja. Ich empfinde es nicht als ehrenrührig mit Heinrich Böll, den ich sehr schätze. Und das empfinde ich überhaupt nicht als ehrenrührig. Ob das jemanden interessiert? Ich kann nicht sagen bisher, dass das, was ich geschrieben habe, niemanden interessiert hätte. Ob das viele oder ob das wenige sind, ich gebe diese Gedanken, die stelle ich zur Debatte. Ich behaupte auch gar nicht, dass ich recht habe, versuche allerdings das, was ich behaupte, gut zu belegen. Und wen es interessiert, der soll es lesen. Wer mir widersprechen will, soll mir widersprechen. Und wer es ignorieren will, der soll es ignorieren. Aber ich kann mich eigentlich über mangelnde Resonanz nicht beklagen.
Die Resonanz kommt aber, das hat man bei Ihrem Buch Weiberaufstand ja auch erlebt, aus ganz großen Teilen, zum Beispiel älterer Frauen, Frauen, die über 60 Jahre alt sind.
Das stimmt. Ich habe ja in meinem Kapitel über die Streitkultur in der Kirche auch mal aufgezeigt, dass viele Debatten über die falschen Alternativen geführt werden, dass immer nur entweder oder gesagt wird. Ich kann nicht sagen, dass überhaupt keine jüngeren Frauen in meinen Lesungen sitzen. Ich bin natürlich auch von den Jugendverbänden eingeladen worden, von verschiedenen. Aber klar, das ist ja auch das Publikum der Kirche insgesamt. Das ist ja nicht nur das Publikum meiner Lesungen, sondern das ist ja auch insgesamt das Publikum der Kirche. Und was für mich eben eine ganz interessante Erfahrung war, entweder im Diskussionsteil nach der Lesung oder dann danach, wenn die Menschen zu mir kommen und mit mir sprechen möchten, dann erzählen diese Frauen ihre Geschichte. Und sie erzählen das, weil ihre Geschichte bisher komplett ignoriert worden ist. Weil immer gesagt wurde, wenn du dich zurückgesetzt fühlst, dann ist das dein persönliches Problem, dann sei doch nicht so empfindlich. Beim Weiberaufstand habe ich ja klar gemacht, das ist keine persönliche Verletzung, sondern eine systemische Diskriminierung. Und deshalb finde ich, anstatt sich darüber lustig zu machen, dass da Frauen über 60 kommen, sollte man doch mal diesen Frauen zuhören und ihre Geschichten auch mal aufschreiben. Ja, denn was wir jetzt haben, so an Kirchengeschichte, jüngerer Kirchengeschichte, ist natürlich auch eine Herrschaftsgeschichte. Ja, damit wird mit feuchten Augen an die Zeit des Konzils erinnert, hauptsächlich von Männern. Aber was Frauen in dieser vielgerühmten Konzils- und Nachkonzilszeit erlebt haben, das ist eigentlich nicht aufgeschrieben. Und diese Geschichten, die bekomme ich erzählt und die würde ich doch mal ernst nehmen, anstatt mich darüber lustig zu machen.
Aber die jüngeren Frauen, die setzen sich damit nicht auseinander, die kehren der Kirche den Rücken und sind ganz einfach weg.
Die jüngeren Frauen, die gibt es ja nicht. Es gibt jüngere Frauen, die haben der Kirche den Rücken gekehrt, ohne eine Protestresolution zu verfassen. Ich habe mal jetzt versucht, an Kirchenaustrittsstudien heranzukommen, was für mich eine interessante Erfahrung war, dass überhaupt nicht zwischen Männern und Frauen differenziert wird. Also man muss einen relativ großen Aufwand betreiben, wenn man das herausfinden will. Aber ich habe dann so ein paar Zahlen doch gefunden und habe gesehen, es sind jüngere Frauen, Ende 20, Anfang 30, die austreten. Eine der größeren Gruppen derer, die austreten, ist das, die gehen im stillen Protest. Und da spielt das Verhältnis der Kirche zu den Frauen schon eine Rolle. Es gibt die jüngeren Frauen, die sich in geistlichen Gemeinschaften organisieren und sagen, ich stelle das alles überhaupt nicht in Frage, das ist für mich ganz toll, die Rolle von Maria ist so toll, der möchte ich nacheifern, und alle, die das bezweifeln, dass das so toll ist, das sind Feindinnen der Kirche, die gibt es auch. Und dann gibt es aber die in den Jugendverbänden, die natürlich die Gender-Debatte ganz offensiv führen, die mit Gender-Sternchen arbeiten, die eben auch zu meinen Lesungen kommen. Aber man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass das feministische Anliegen unwichtig geworden ist. Ich weiß, dass das in der Kirche geglaubt wird, aber es ist eben nicht der Feminismus unwichtiger geworden, sondern die katholische Kirche ist unwichtiger geworden.
Das denke ich jetzt mal weiter. Die katholische Kirche ist unwichtiger geworden. Kirche und die theologischen Streitfragen um Zölibat oder Frauenpriestertum, die interessieren eigentlich die Mehrheit der Menschen nicht mehr. Vielleicht auch deswegen, weil sich die Menschen nicht mehr für Gott interessieren, sondern weil sie sich ihre anderen sinnstiftenden Systeme selbst geschaffen haben. Die eigenen Kinder können Sinn vermitteln, Yoga. Oder es reicht ihnen ganz einfach, das Hier und Jetzt zu genießen.
Ja, das sehe ich etwas anders. Also ich kämpfe ja nicht für das Frauenpriestertum, sondern ich streite für Gleichberechtigung. Und ich glaube, dass es schon einen Unterschied machen würde, wenn eine immer noch große und weltweit agierende Institution wie die katholische Kirche sich für Gleichberechtigung im wahrsten Sinne des Wortes einsetzen würde und nicht für diese eigenen Konstruktionen von wahrer Gleichberechtigung, die Frauen eben gerade nicht gleichberechtigt. Das würde ich schon für eine Vision der Kirche halten, ja? Dass eine große, weltweit tätige Institution sagt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Punkt. Ohne ein Aber dahinter, ohne irgendeine Form der Relativierung. Das könnte schon weltweite Auswirkungen haben. Denn wenn sie es so lässt, wie es ist, unterstützt sie natürlich die Patriarchen dieses Planeten. Und das ist ja auch so. Ja, wer Frauen unterdrücken will, kann sich immer auf die katholische Kirche berufen. Das sage ich jetzt wohl wissend, dass sich die katholische Kirche für Mädchenbildung und alles Mögliche einsetzt. Aber sie bringt eben nicht den Satz über die Lippen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Und der wäre wichtig. Ich finde nicht, dass die katholische Kirche, wie jetzt gerade diskutiert wird, systemirrelevant ist. Das finde ich überhaupt nicht. Und weltweit betrachtet ist sie das schon gar nicht. Sie könnte eine wichtige Stimme sein, auch der Gleichberechtigung. Aber sie kann es natürlich nicht, weil ihre Lehre eine andere ist.
Aber große religiöse Gemeinschaften in westlichen Welten verlieren einfach an Bedeutung. Das wäre bei der katholischen Kirche genauso, wenn sie jetzt gleichberechtigt arbeiten würde. Das sieht man an anderen großen religiösen Gemeinschaften, evangelische Kirche und anderen. Die verlieren ja auch immer mehr an Bedeutung. Das heißt, Gott ist nicht mehr so plausibel wie früher.
Mein Buch ist ja kein Buch, um die katholische Kirche zu retten oder um ihr zu mehr Bedeutung zu verhelfen, sondern ich frage mich, wie wird argumentiert, um bestimmte Dinge abzuwehren? Und da findet man doch große Plausibilitätslücken. Nur heißt auch die Glaubenskongregation eben Glaubenskongregation und nicht Plausibilitätskongregation, das ist schon klar. Und zum anderen, wenn ich das Evangelium lese, frage ich mich, muss diese Institution auf der Basis dieses Evangeliums so aussehen, wie sie aussieht? Es geht also, ganz groß gesprochen, schon um so etwas wie Wahrheitsfindung. Ob das jetzt viele Menschen interessiert oder nicht, ob das die Kirche rettet oder nicht, das ist überhaupt nicht meine Frage.
Kann man denn trotzdem die Glaubenskrise ganz außen vor lassen?
Ob es einen Glaubensverlust gibt, das ist natürlich für mich auch so eine Haltung. Ich befinde nicht über den Glauben der anderen. Ich habe noch nie jemandem gesagt, du glaubst aber nicht. Höre das natürlich selber sehr oft. Diese Diagnose vom Glaubensschwund, das ist natürlich in einem bestimmten Lager der Kirche sehr verbreitet. Aber ich finde das anmaßend, über den Glauben von anderen zu urteilen. Mein Buch heißt ja auch nicht, wie ich versuche, römisch-katholisch zu bleiben, sondern es heißt, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Römisch-katholisch bin ich, obwohl ich noch Kirchensteuer zahle, eigentlich ja schon längst nicht mehr, weil ich die Glaubensgrundsätze der Glaubenskongregation nicht glaube.
Das merkt man jetzt schon. Über das Buch ließe sich nun lang und trefflich streiten. Da ist aber ein großes Problem. Sie schreiben, dass viele Vertreter der katholischen Kirche streitunfähig sind. Wieso sind die denn streitunfähig?
Sie fürchten das Streiten an sich. Sie möchten lieber Harmonie. Sie möchten lieber Einerseits möchten sie, dass Konflikte unter der Decke gehalten werden. Aber ich finde Streiten nicht schlimm. Ich finde Streiten notwendig. Ich finde nur, dass bestimmte Regeln beim Streiten eingehalten werden sollten. Zum Beispiel, dass man nicht persönlich wird. Aber in der katholischen Kirche ist jede Auseinandersetzung persönlich. Ja? Wenn ich lese, trotzdem sei ein Frustbuch, dann ist das für mich zum Beispiel eine persönliche Kritik. Ich bin nicht frustriert. Über meine Persönlichkeit kann sich eigentlich kein Rezensent ein Urteil erlauben. Oder wenn jemand Gleichberechtigung von Homosexuellen fordert, kommt sofort der Vater, der ist ja selber schwul. So, das ist immer diese persönliche Ebene. Ich bin aber dafür, über Gedanken zu streiten, Plausibilitäten zu prüfen, Dinge auf ihre Selbstwidersprüchlichkeit hin zu prüfen, zu argumentieren. Und dieser Streit wird gescheut. Ne? Beim Weiberaufstand, was kriege ich da an Reaktionen? Von kritischen Reaktionen ist jetzt selten, dass man sagt, oh, da haben Sie aber ein Dokument zu einseitig interpretiert oder Sie haben was Wichtiges übersehen oder da stimmt etwas in der Sache nicht, sondern die Reaktion ist immer, warum befasst die sich damit? Ist die über 50 und muss ich irgendwie an der Kirche abarbeiten? Also diese Art von Reaktion, das meine ich mit dem Unwillen zu streiten. Das kann man übrigens auch beim synodalen Weg sehr schön erkennen, als überhaupt noch umstritten war, ob es ihn geben sollte. Da verliefen die Linien so, dass die einen sagen, wir müssen über die Strukturen diskutieren der Kirche. Und dann kam sofort von den anderen, nein, beten, Evangelisierung. Das ist kein sauberer Streit, das ist ein Kategorienfehler. Ich kann beten und ich kann trotzdem diskutieren. Dafür setze ich mich ein, innerhalb der Kirche für eine andere Art des Streitens, aber natürlich auch innerhalb meiner sonstigen journalistischen Tätigkeit, weil zu vieles durcheinander geht und zu vieles auch zugespitzt wird auf falsche Alternativen.
Nun ist Ihr Buch kein Buch, um den Frust aufzuarbeiten. Trotzdem sagen Sie einmal, dieses Buch trotzdem sei Zynismusprävention. Was meinen Sie denn damit?
Oh, ich erlebe, muss ich sagen, in der katholischen Kirche, und zwar auch im innersten Kern und auch bei den Amtsträgern, sehr, sehr viel Zynismus. Ich streite ja, ich glaube, das merkt man, immer mit einer gewissen Leidenschaft und mit einer gewissen inneren Beteiligung und eigentlich gar nicht in der Erwartung, dass sich irgendetwas, durch das, was ich sage, ändert. Ich finde, dranbleiben, nachdenken, sich auseinandersetzen, ist ein Wert an sich. Zynismus wäre, dass ich sage, der Laden eh scheiße, ja, man gibt sich ab mit dem Organisatorischen, ne? Jetzt werden eben ganz brav die Abstände vermessen, es werden Kommunionsspendezangen organisiert, das hat mit dem Eigentlichen nichts zu tun, sagt aber trotzdem, ich mach's und sagt gleichzeitig, nützt ja eh nichts. Das empfinde ich als zynisch und als besonders zynisch empfinde ich halt den Umgang mit dem Leid, ja, wie man mit den Missbrauchsbetroffenen umgegangen ist und immer noch umgeht, das empfinde ich als zynisch. Und daran möchte ich mich nicht beteiligen. Zynismus, Prävention, ich bin weder verbittert noch verzweifelt, aber ich habe eben auch viele von gerade aus dem Reformlager kennengelernt, für die das ihr Lebensthema war und die daran zerbrochen sind und auch verbittert sind und auch verzweifelt sind. Und das möchte ich nicht werden.
Wie ist das nun? Die Frage muss am Ende doch noch kommen mit der Corona-Krise. Was macht die Corona-Krise mit der Kirche?
Da bin ich in einem totalen Deutungsnotstand. Ich weiß nicht, was diese Corona-Krise mit der Kirche macht. Also von manchem bin ich da irgendwie peinlich berührt. Ja, ich muss sagen, ich bin dann schon von der Masse an gestreamten Klerikern in Kleidern unterschiedlicher Jahrhunderte, bin ich irgendwie peinlich berührt. Vieles, was Menschen tun, ohne dass es gestreamt worden wäre, finde ich großartig, beschämt mich in der anderen Weise, dass ich mich frage, warum tust du nicht selber mehr? Mich hat etwas irritiert, diese Wehleidigkeit, dieses Beleidigtsein, weil unter den gegebenen Bedingungen eben des Infektionsschutzes keine Gottesdienste erstmal stattfinden konnten. Ich frage mich, hat es sich gelohnt, jetzt dafür zu kämpfen, diese Art von Gottesdiensten stattfinden zu lassen? Ich weiß es nicht. Ich finde nur, dass diese Corona-Krise ein Brennglas ist oder eine Lupe ist. Man sieht eben doch vieles deutlicher. Das Großartige, aber eben auch das Peinliche, das Beschämende und das ganz kleine Karo.
Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, so heißt Ihr Buch, wie stabil ist das trotzdem oder empfinden Sie das manchmal als Kraft- und Energieverschwendung?
Wenn ich es als Energieverschwendung empfinden würde, dann würde ich es nicht tun. Mir selber bringt das Zuhören, das Lesen, das Beobachten, ja, mir selber bringt das Analysieren eine gewisse Klarheit. Ich freue mich schlicht darüber, wenn mir andere zurückspiegeln, dass es für sie auch zu einer Scharfsichtigkeit beigetragen hat, dass sie die Lektüre irgendwie als erhellend, als bereichernd empfunden haben. Mehr Ansprüche habe ich eigentlich gar nicht. Aber ich möchte mich auch nicht immer rechtfertigen müssen dafür, dass ich die Bücher eben über diese Themen schreibe und nicht über andere. Nur was ich mir natürlich schon überlegt habe, ist, wird es dein letztes Buch zu der katholischen Kirche sein oder nicht? Und ich bin im Moment tatsächlich in der Stimmung, dass ich sagen würde, das Buch hat mich viel Kraft gekostet, steckt ja auch dann doch viel Persönliches drin. Es wird wahrscheinlich mein letztes dazu sein. Gerade das letzte Kapitel ist für mich auch so eine Art Abschluss.
Trotzdem, Sie bleiben aber in der katholischen Kirche.
Bleiben, also die Auseinandersetzung mit dem, was als christliche Botschaft bezeichnet wird, die wird ja immer bleiben. Das bleibt ein lebenslanger Drahtseilakt damit. Das ist ein Teil meiner Person, meiner Lebensgeschichte, meiner Identität. Das kann ich ja so nicht ablehnen. Selbst wenn ich keine Kirchensteuer mehr zahlen würde, könnte ich das ja nicht ablehnen.
Vielen Dank, Christiane Florin. Ihr neues Buch heißt Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Ja, und ich hoffe, dass viel über dieses Buch gestritten wird, zum Wohl der katholischen Kirche, damit sie bedeutend bleibt, damit sie den Anschluss an die Menschen und die Welt nicht verliert, damit sie nicht in der Versenkung verschwindet. Ändern kann ich die Hirten nicht, aber ärgern. Ich laufe bleibend davon, schreibt Christiane Florin. Ihr Buch ist im Kösel Verlag erschienen. Es hat 175 Seiten und es kostet 20 €. Dankeschön.
Ich danke.